Hallo, mein Name ist Anne Freitag und das ist mein Schreibpodcast. Eine neue Folge von Mein Senf zum Schreiben. In einer der letzten Folgen habe ich mich ja mit dem Thema Charakterentwicklung beschäftigt und meinen Senf dazu abgegeben, wie ich Charaktere entwickle, obwohl ich das so nie genannt hätte, aber wie ich an die Sache rangehe, wenn es um ein neues Projekt geht. Wer ist die Figur? Wie kann ich sie kennenlernen? Wie schaffen wir es wie bei einer Art Staffellauf, dass ich die Zügel nach einer gewissen Zeit an die Figur übergebe? Sie muss dafür also schon genug da sein, genug Substanz haben, um diese Zügel nehmen zu können. Neben diesem Thema gibt es aber, was Charakterentwicklung betrifft, noch einen weiteren Punkt, den ich außen vor gelassen habe, weil ich der Meinung bin, dass es am sinnvollsten ist, es voneinander zu trennen. Dass es eben erstmal darum geht, jedem einzelnen Charakter, jeder Figur die Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Und dann gibt es aber eben auch noch die Verbindung zwischen den Charakteren, die Entwicklung von Beziehungen, von Emotionen, von Chemie, von Individualität. Einerseits finde ich das sehr, sehr schwierig, weil mir aufgefallen ist, dass sehr viele Leute, die viel miteinander zu tun haben, sich sehr ähnlich sind. Vor allem in der Jugend. Ich würde aber sagen, tatsächlich grundsätzlich. Viele Dinge, die uns verbinden, einmal abgesehen von familiären Strukturen, sind ja Interessen. Und wenn man ähnliche Interessen hat, kommt eine gewisse Angleichung. Ich weiß zum Beispiel, dass meine früheren besten Freundinnen und ich ein sehr ähnliches Vokabular benutzt haben. Die haben Wörter viel benutzt und die habe ich mir dann abgeschaut, weil wir so viel miteinander zu tun hatten. Und genauso lief es auch andersrum. Das heißt, man hätte uns überhaupt nicht voneinander unterscheiden können, von der Art, wie wir sprechen. In einem Buch ist es natürlich schwierig, wenn alle gleich klingen, auch wenn ich denke, dass das durchaus realistisch wäre. Es kommt ja manchmal die Kritik, dass man die Figuren nicht auseinanderhalten konnte. Ich glaube, wenn man mal wirklich drauf achtet, dann wird man feststellen, wie ähnlich viele Leute in ähnlichen Altersstufen, mit ähnlichen Hintergründen und ähnlichen Interessensgebieten, wie ähnlich sie sprechen. Dass da eine enorme Angleichung stattfindet. Man kann das ja auch zum Beispiel bei Bookstagram sehen. Es sind einige Begriffe, die einfach immer von allen benutzt werden. Außerhalb dieser Blase weiß niemand, wovon da die Rede ist. Deswegen, ich glaube, es ist eigentlich eine Illusion, dass Leute, die viel miteinander zu tun haben, sehr individuell sprechen. Ähnlich verhält sich es, finde ich, auch mit Kleidung. Also ich spreche jetzt einfach von mir, dass meine Freundinnen und ich sehr viele Dinge ähnlich gemacht haben, ähnliche Kleidung getragen haben, ähnliche Musik gehört haben. Das hat uns ja zusammengeschweißt und vom Rest abgehoben, zumindest in gewisser Weise, weil ich doch behaupten würde, dass fast jeder in dem Alter, es gibt einfach Überschneidungen, es gibt diesen Wunsch auch zu etwas, zu einer Gruppe dazuzugehören und dazu gehört eben ähnliche Musik zu hören und dazu gehört auch ähnlich angezogen zu sein. Und ich glaube, irgendwann später kristallisiert sich dann immer mehr raus, wer man wirklich ist. Und ich glaube, während der Jugendzeit und auch in den 20ern ist man auf der Suche. Und ich glaube, man ist sein ganzes Leben lang ein Stück weit auf der Suche. Aber ich glaube, in dem Alter ist man es noch mehr. Man ist kein Kind mehr, man ist noch nicht erwachsen, man ist auf dem Weg dorthin. Teilweise unterschätzt man sich, teilweise überschätzt man sich. Und das fließt natürlich alles in das Verhalten mit rein. Deswegen sind ja auch sehr viele junge Menschen, im Gegensatz zu Leuten, die um einiges älter sind, kommen ganz schlecht mit Kritik zurecht, sind aber mit dem Austeilen auch ganz vorne mit dabei. Deswegen, wir sind am Werden, vor allem wenn wir jugendlich sind. Und gleichzeitig fühlen wir uns nicht ernst genommen und gleichzeitig haben wir das Gefühl, also wir wollen eben zu einer Gruppe dazugehören. Und diese Gruppe sind unsere Freunde und manchmal auch im weiteren Sinne auch einfach Gleichaltrige, mit denen wir nicht viel zu tun haben. Das heißt, ich habe dieselben Modesünden begangen wie meine Freundinnen damals. Nicht alles davon hat mir wirklich gefallen, manches davon schon. Wenn ich manche Fotos sehe von damals, möchte ich einfach nur, ich erkenne mich da gar nicht wieder, das hat mit mir nichts zu tun. Das war aber trotzdem ich. Und es war ein anderes Ich und manchmal ist es fast so, als würde man in seinem Leben mehrere Stufen von Ich durchlaufen. Und ein Teil, ein Kern bleibt immer bestehen und dieser Kern wächst im besten Fall. Aber ich glaube, dass wir uns klar machen müssen, dass diese Ähnlichkeiten, die im echten Leben vollkommen normal sind, in Büchern schwierig werden, wenn wir versuchen, verschiedene Charaktere darzustellen. Und trotzdem finde ich, sollte man im Hinterkopf behalten, dass wenn man manche Bücher liest und die klingen sehr ähnlich, dass das im Grunde genommen die Realität ziemlich gut abbildet. Mir ist aufgefallen, was sehr gut funktioniert, ist eben über Kleinigkeiten in der Sprache, dass zum Beispiel ein Charakter kürzere Sätze verwendet, also abgehacktere Gedanken, ein anderer manche Sachverhalte länger formuliert, etwas umständlicher formuliert, dass man ihnen über verschiedene Eigenschaften, zum Beispiel, dass jemand eher sehr sensibel ist, sehr empfindlich, viele Dinge persönlich nimmt oder eben harsch kritisiert, dass man über verschiedene Handlungsweisen die Charaktere dazu bringen kann, sozusagen, dass der Leser sie besser unterscheiden kann. Also dass es weniger darum geht, wie sie sich ausdrücken, als darüber, was sie ausdrücken. Sind sie eben eher vom Charakter her laut? Sind sie eher leise? Sind sie eher nachdenklich? Ergänzen sie sich deswegen gut, weil einer laut ist, der andere leise und somit der eine laut sein kann, weil der andere ihm den Raum lässt? Sind sie sich sehr ähnlich? Dann dürfen sie sich aber auch sehr ähnlich sein. Dann darf man die teilweise sogar verwechseln. Das kann dann sogar ein Stilmittel sein. In dem Fall ist es dann wohl sinnvoll, die Kapitel, wenn aus beiden Sichten oder aus mehreren Sichten geschrieben wird, so abzugrenzen, dass ein Leser sich in der Geschichte grundsätzlich immer zurechtfindet. Dann müssen die Kapitelbenennungen so eine Art Landkarte sein. Wenn die Figuren sehr unterschiedlich sprechen, muss man das nicht so machen. Bei Das Gegenteil von Hasen habe ich die dritte Person gewählt und nur eine Person hat die Ich-Erzählerstimme Stimme bekommen. Das hatte alles seine Gründe. Ich habe eben das Gefühl gehabt, wenn ich so viele Sichten machen möchte, ist es schier unmöglich, dass der Leser die ganze Zeit weiß, wer er ist, wenn das alles im Ich stattfindet. Das heißt, das wäre zu komplex geworden, sogar bei jemandem, der sehr aufmerksam liest. Ich habe gemerkt beim Schreiben, dass sogar ich teilweise nicht mehr wusste, wo ich bin. Und wenn ich das nicht mehr weiß, kann ich nicht erwarten, dass ein Dritter neben der Lektorin und mir da noch durchsteigt. Dementsprechend bin ich dann in die dritte Person gegangen und habe im jeweils ersten Absatz den Namen jeder Figur immer genannt, die gerade, also in deren Kopf wir uns gerade befinden, damit der Leser sich so zurechtfinden kann. Ich denke, man kann sehr viel machen über Äußerlichkeiten, ja, über Kleidung, über es kann jemand sein, der genau dem Trend entspricht, der bei allem mitmacht. Es sagt viel über jemanden aus, der zum Beispiel eine Brille trägt, wo nur Fensterglas drin ist. Warum macht jemand sowas? Ich habe mich das öfter gefragt früher, weil ich muss eben eine Brille tragen. Ich wünschte, meine Augen wären so gut, dass ich sie nicht brauche. Und ich habe jetzt nicht mal was gegen Brillen. Ich finde Brillen sehr schön. Aber ich fand die Tatsache, davon abhängig zu sein, nie besonders schön. Kenne aber ein paar Leute, die tragen gerne Brillengestelle, weil sie es eher als eine Art Fashion-Statement sehen, als etwas, was ihnen gefällt, was gut aussieht und wo sie sagen, für sie hat es dieselbe Wertigkeit wie eine Handtasche. Deswegen, ich glaube, man kann über solche Dinge viel über eine Figur sagen. Man kann sagen, jemand trägt absichtlich nicht das, was gerade viel getragen wird, oder jemand tut es schon, mag es aber eigentlich nicht, oder jemand trägt es und mag es sehr, rückt aber mit den Eltern zusammen deswegen, was ja häufig so ist, während die Hippies blöd angeredet wurden, teilweise von ihren Eltern, warum sie so lange Haare haben und das genau der Grund war, nämlich aus dem Raster zu fallen, aus dem Spießbürgertum etc., weiß ich noch, dass viele Eltern sich aufgeregt haben über Hosen, die zu tief sitzen und Jungs, die mit dem Schritt zwischen den Knien durch die Gegend schlurfen. Das heißt, es gibt immer dieses sich abgrenzen von der Elterngeneration. Das heißt, die Beweggründe, warum verhält sich eine Figur oder eine Gruppe, warum verhalten sich diese Freunde so? Sind die eine beliebte Gruppe? Haben die was zu sagen? Sind sie eine eher Außenseitergruppe? Sind sie eher die Beobachter? Ich glaube, dass sich das tatsächlich im Erwachsenenbuch genauso verhält wie im Jugendbuch, vielleicht einfach nur mit weniger starken Gegensätzen. Ich glaube, dass es Themen wie Ausgrenzung, Mobbing etc. am Arbeitsplatz ganz genauso gibt wie an jeder Schule. Ich glaube auch, dass wenn man jetzt in Richtung Liebesgeschichte geht, dass wir immer noch, auch wenn wir älter werden, ja auch die Unsicherheiten haben. Wir interpretieren was in das Verhalten einer anderen Person, weil es über unseren Filter läuft. Also wir durchlaufen all unsere Erfahrungen und gleichen das mit dem ab, was uns passiert. Und das ergibt eigentlich natürlich überhaupt gar keinen Sinn, aber wir sind Lebewesen, die aus unserer Erfahrung lernen. Das heißt, es gibt ja auch diesen Spruch, wir sind eine Summe unserer Erfahrungen. Ich glaube, das muss nicht unbedingt stimmen, weil nur weil etwas auf eine bestimmte Art gelaufen ist, muss es ja nicht weiterhin so laufen. Das würde ja bedeuten, dass bei jemandem, der dreimal schlechte Erfahrungen mit einer Beziehung hatte, warum beginnt der überhaupt noch eine Beziehung? Weil wird ja höchstwahrscheinlich sowieso schief gehen. Aber ich glaube, dass man durch diese Dinge sehr viel schöpfen kann für die Gruppendynamik. Häufig gibt es eine Person, die den Ton angibt. Manchmal ist einem das ganz recht. Manchmal möchte man selbst eher die lautere Person sein und hasst sich dafür, dass man es nicht ist. Und weil man sich selbst nicht gern hasst, hasst man lieber jemand anders und projiziert den eigenen Ärger und das eigene Unvermögen auf jemanden, der eben das kann, was man selbst nicht kann. Und über solche Gefühle kann man Figuren oder die Konstellation von Figuren und deren Zusammenspiel sehr, sehr lebendig machen. Ich glaube, jeder kennt es, dass er eine ganz, ganz tolle, liebe, gute Freundin hat, mit der er sich, oder Freund, eine Person, eine Herzensperson, mit der man sich wirklich gut versteht und die hat trotzdem Seitenansicht, die einen ganz wahnsinnig machen. Und manchmal machen die einen wahnsinnig nicht, weil sie einen wahnsinnig machen, sondern weil unter diesem Gefühl tatsächlich das eigentliche Gefühl lauert, nämlich Eifersucht, Neid, Dinge, die wir nicht empfinden wollen, weil wir die Person ja schließlich so schätzen. Trotzdem sind wir mehrdimensionale Wesen und ich glaube, dass wir über so etwas Beziehungsgefüge wahnsinnig gut rüberbringen können. Auch die Beziehung zu der Figur, also der Figur zu sich selbst, über ihre Gedanken über andere. Es heißt ja, es verrät sehr viel über einen Menschen, wie er über andere spricht, mehr als, also das, was jemand, wie er über andere spricht, wie er sich anderen gegenüber verhält, mehr aussagt als das, was er tatsächlich absichtlich geplant von sich gibt. Und ich glaube, dass man so sehr viel Spannung zwischen Figuren aufbauen kann, positiv wie negativ und dadurch eben sehr realistisch, also eine ganz große Bandbreite. Die Frage kam dann eben auch, also das finde ich, lässt sich auch sehr gut übertragen, eben auf bester Freund, beste Freundin im Roman, auf Familienmitglieder, was ja häufig noch komplexer ist, weil man da einfach nur zusammengewürfelt wurde, weil man eben von denselben Eltern, aus denselben Eltern entstanden ist. Da ist ja nichts Freiwilliges dabei. Und das bedeutet ja nicht, dass man sich deswegen verstehen muss. Gleichzeitig steht man sich per Definition nah. Man wächst im selben Haushalt auf. Man hat häufig ganz massive Neidgefühle, Ellenbogenmentalitäten. Man hat ja ganz komplexe Beziehungsgeschichten in Familien. Und ich glaube, da kann jeder aus seiner eigenen Familiengeschichte oder aus den Familiengeschichten von Freunden und Nahestehenden erschöpfen, weil das ist ja ein unerschöpfliches Thema. Aber abgesehen von diesen Beziehungen sind ja auch Liebesbeziehungen ein ganz heikles Thema, weil immer wieder die Frage kam, wie kann man die Chemie zwischen zwei Menschen erzeugen? Ich bin überzeugt davon, dass diese, auch wenn die Sprüche sehr gegensätzlich sind, nämlich Gegensätze ziehen sich an und gleich gesellt sich gern, ich glaube, dass beides stimmt. Ich glaube, dass es Leute gibt, die sich wahnsinnig angezogen fühlen voneinander und fasziniert sind von der jeweils anderen Person, weil sie sich eben sehr ähnlich sind oder weil sie sich gar nicht ähnlich sind. Ich glaube nicht, dass man Chemie zwischen Figuren planen kann. Ich glaube aber, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, wenn, es gibt ja es gab so eine Forschungsreihe und in der wurden sehr viele Probanden gebeten, Fotos von Männern und Frauen so zusammenzufügen, wie sie denken, also die Paare richtig zusammenzusetzen, also eine Art Paarmemory, wenn man so will. Und es war sehr erstaunlich, weil fast alle die Leute richtig zusammengelegt haben. Wir haben instinktiv eine Art, ich nenne es jetzt mal Wissen, wer wir der Meinung sind, dass gut zusammenpasst. Und sehr häufig stimmt das dann auch. Und es waren auch gleichgeschlechtliche Paare, das war eine ganz groß angelegte Sache, ich weiß leider den Namen der Studie nicht mehr, aber die Leute konnten auch Männer und Männer und Frauen zusammenlegen. Sie hatten einfach einen Instinkt dafür, wer zusammenpasst. Und das nur über reine Äußerlichkeiten. Damit komme ich dann wieder zurück zu dem Fakt, dass ich persönlich sehr über die Gesichter gehe. Ich finde auch häufig sieht man Paare, die an einem vorbeigehen, und man sieht einfach, dass sie passen zusammen. Man kann auch nicht mal genau sagen, warum. Wenn sie länger zusammen sind, tragen sie häufig auch haben sie ähnliche Kleidungsstile, tragen ähnliche Farben oder sind ganz gegensätzlich. Einer trägt zum Beispiel dann nur schwarz und sie trägt extrem bunt oder andersrum. Aber was ich damit sagen will, man kann sie auf eine Art und Weise zusammensetzen. Und auf diese Art und Weise erschafft man was sehr Reales, was man eben aus dem echten Leben kennt. Und dementsprechend die meisten Leser auch aus ihrem Umfeld und dem echten Leben und ihrer Erfahrung kennen. Und das ist ja das, was es so realistisch macht. Deswegen, ich denke, unterm Strich ist das Sinnvollste auch in dem Fall, sein Umfeld und seine eigenen Erfahrungen durchzuforsten und zu schauen, warum finde ich jetzt, dass zum Beispiel dieses Paar in meinem Umfeld besonders gut zusammenpasst? Warum finde ich, dass jenes Paar nicht so gut zusammenpasst? Vielleicht hat man auch mal, man wird ja teilweise auch mit seinen eigenen Vorstellungen konfrontiert, weil wir sind ja doch letzten Endes alle nur Subjekte und haben subjektive Ansichten auf Dinge. Das heißt, unsere Meinungen sind ja auch sehr subjektiv. Und deswegen gilt es auch beim Schreiben darauf zu achten, dass man letzten Endes mit sich im Einklang ist, mit dem, was man selbst von der Welt kennt und dass man das natürlich abgleicht durch Recherche, dadurch, dass man mit anderen Leuten spricht, dadurch, dass man mit Menschen spricht, die von Themen Ahnung haben, über die man schreibt, von denen man selbst nicht so viel weiß oder gar nichts weiß. Aber letzten Endes letzten Endes gleichen sich sehr, sehr viele Erfahrungen auf die unterschiedliche Art und Weise. Das ist ja die Gabe der Empathie. Und deswegen, jeder von uns, oder fast jeder von uns, würde ich jetzt behaupten, war schon mal verliebt. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber für die meisten gilt das als zutreffend. Wir waren schon mal verliebt. Wir wissen, wie sich's anfühlt, verliebt zu sein. Dieses Wirrwarr an Gefühlen. Wenn man das selbst schon mal erlebt hat, kann man ja deswegen auch bei Filmen und Büchern und Serien so mitfiebern, weil man seine eigenen Erfahrungen, seine eigenen Erinnerungen darauf überträgt. Wenn man diese Erfahrungen nicht hat, fällt einem das häufiger schwer. Oder man findet etwas unglaubwürdig, weil man es mit nichts abgleichen kann, was man selbst schon erfahren hat. Dementsprechend glaube ich, dass es am sinnvollsten ist, gerade bei emotionalen Beziehungen und Liebesbeziehungen und problembehafteten Beziehungen, aus dem Fundus zu schöpfen, den man hat. Und wer hatte nicht schon mal Familiärstreitereien? Wer hatte nicht schon mal Auseinandersetzungen mit Freunden? Wer hat nicht schon mal im Clinch mit sich selbst gelegen? Wer war nicht schon mal unglücklich verliebt oder hatte das Gefühl und vielleicht auch berechtigt das Gefühl, mehr zu lieben als die Gefühle, die erwidert werden? Ich glaube, dass genau diese Zutaten, unser eigener tiefer Schmerz, unsere tiefe Freude, unsere Emotionen, die wir selbst gefühlt haben, können wir übersetzen in Sprache. Und ich denke, das bedarf Übung und ich glaube auch, dass es wichtig ist, teilweise auch schonungslos und sehr ehrlich zu sein. Nicht alle Gefühle sind schön und nicht jeder wird das mögen, was man schreibt. Und teilweise ist das, was für uns das Richtige ist, wird bei jemand anderem was Negatives hervorrufen, weil wir eben Individuen sind. Aber wenn es darum geht, Chemie zu erzeugen, was ist das, was uns an anderen Menschen gefällt? Erstmal ist es ein Gesamteindruck. Dann sind es Kleinigkeiten, vielleicht wie die Person spricht, wie die Person riecht. Chemie ist ja auch sehr viel über den Geruch, der heutzutage ja so überdeckt wird, dass wir häufig gar nicht wissen, wie eine Person riecht. Da ist Duschgel und Deo und Shampoo und tausend andere Geruchstoffe, aber unsere Nase kann ja nicht unterscheiden zwischen, das ist jetzt aufgesetzter Geruch oder das ist tatsächlicher Körpergeruch. Ich habe in einer Studie mal gelesen, dass Paare, die sehr lange verheiratet waren, die immer viele Probleme miteinander hatten, dass bei einigen festgestellt wurde, dass von der chemischen Zusammensetzung der Körperstoffe, des Körperdufts, der Pheromone, sie eigentlich nicht zusammenpassen. Aber die waren immer überdeckt mit Parfüm. Deswegen, unsere Nase leitet uns da ja auch. Deswegen, ich denke, es hat was zu tun mit dem Gesicht, mit dem, was Augen zu uns sagen. Ich denke, Augen kommunizieren miteinander tatsächlich, ohne dass man groß was sagen muss. Wir machen zumindest unsere Einschätzung, ob die dann stimmt oder nicht. Es steht wieder auf dem anderen Blatt. Wir tragen alle unsere Masken. Es gilt, hinter diese Masken zu schauen oder damit zu spielen. Dieser Satz, was sich liebt, das neckt sich, ist zu einem Teil bestimmt wahr, kann man auch verwenden. Also was ist in einem selbst vorgegangen, als man verliebt war? Was hat man da gespürt? Welche Gedanken hatte man da? Auch teilweise vollkommen unpassende Gedanken. Welche Ängste hatte man im Zusammenhang, wenn man mit der Person in einem Raum war? Da ist er mir sogar schon unangenehm, wenn der Bauch laut gluckert und man hat das Gefühl, oh Gott, am Ende denkt der jetzt wunderbar. Das heißt, wir sind ja in einer sehr verletzlichen Situation. Wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, das kennen wir alle. Durch selbst verliebt gewesen sein, durch verlassen worden sein, erste Beziehung, die zu Ende geht, erste große Liebe, man denkt, man wird sterben, man wird sich nie wieder davon erholen. Die meisten von uns, also abgesehen davon, dass es immer ein paar Menschen gibt, die mit ihrer ersten Liebe ein Leben lang zusammenbleiben, die heiraten oder auch nicht heiraten, aber diese Liebe, dass die erste große Liebe die letzte große Liebe ist, aber wenn man davon absieht, weil es sehr viele gibt, bei denen sich das nicht so verhält, Wir wurden dann auch verlassen. Wir haben auch mal verlassen. Beide Seiten sind nicht schön. Wir tragen diese Informationen alle in uns in Form von Gefühlen. Also Informationen sind in dem Fall die Emotionen. Und ich glaube, wenn man sich zurückversetzt, wie hat sich's angefühlt, als große Liebe mich verlassen hat? Da halt den Namen einsetzen. Wie hat sich's angefühlt, als ich eine Person verlassen habe, die ich mal so geliebt habe und ich hätte sie gern weitergeliebt, aber es hat einfach nicht funktioniert und ich wollte so gern, dass es funktioniert. Wo im Körper hat man das gespürt? Was hat das in einem ausgelöst? War man wütend auf sich selbst? Und ich denke, genau so entsteht Chemie zwischen Figuren. Und ich glaube, dass diese Todsünden, Neid und weiß der Henker noch was alles, dass man das sehr gut nutzen kann, um ganz tief sitzende Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen darzulegen. Ich glaube, dass wir sehr abgründige Wesen sind zum Teil und Gedanken haben, die wir nicht mögen und dass aber genau diese Abgründe, die Ängste, die wir haben, davor abgelehnt zu werden, nicht geliebt zu werden, allein zu sein, genau das kann man in zwischenmenschliche Beziehungen sehr gut mit reinbringen. Ich weiß, dass das ein bisschen abstrakt ist, das alles so zu beschreiben. Ich hoffe aber, dass es soweit Sinn ergibt, dass man, wenn man dann in sich geht und sich diese Sachen genau anschaut, dass man dann feststellt, ganz viele von diesen Emotionen hat man in sich und man kann sie übersetzen. Und erstmal vielleicht nur auf der körperlichen Ebene. Wo ist der Schmerz? Wie fühlt er sich an? Hat das andere körperliche, kommt es auf eine andere Art und Weise körperlich noch raus? Ist es dann ein trockener Hals? Ist es ein Kloß im Hals? Habe ich kalte Hände? Schneller Herzschlag? Trockene oder brennende Augen? Was passiert mit dem Körper? Was passiert mit uns, wenn wir leiden, wenn wir abgelehnt werden, wenn wir verliebt sind? Die berühmten Schmetterlinge im Bauch, aber da gibt es mehr. Manche Leute essen gar nichts mehr. Die leben von Luft und Liebe. Tagträume. Ein Gefühl von Leichtigkeit, dass sie einen so durchdringt, dass man sich fühlt, als wäre man wirklich neu geboren. Mal diese ganzen Dinge durchgehen, die man in Bezug auf Verliebtheit sagt, die kommen ja nicht von ungefähr, die haben ja einen Ursprung. Also sich die ganzen Klischees anschauen, auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen und dann gucken, okay, und wie kann ich das jetzt im Sinne Show, Don't Tell, das ist aber ein anderes Thema bei den Techniken, das gucken wir dann auch bald noch an, wie kann ich das dann transportieren? Aber erstmal geht es darum, sich mit der Emotion und der Chemie und dem Zusammenspiel zwischen Menschen auseinanderzusetzen, damit man das dann eben in Worte kleiden kann. Und am Anfang reichen da Stichpunkte. Ich persönlich mache mir sehr gerne Sprachnachrichten, also so Aufnahmen, damit ich das einfach anhören kann. Quatsche drauf los und im Laufe der Zeit ergibt sich dann das, was ich wirklich sagen will. Genau. Das heißt, das eigene Repertoire wirklich verwenden, in den eigenen Schmerz auch mal zurückgehen, macht nicht viel Spaß, aber man kann tatsächlich sehr daraus schöpfen und Beziehungen von Menschen im Umfeld studieren. Also Liebesbeziehungen, familiäre Konstellationen, Geschwisterbeziehungen, Freundschaften, die eigenen und die auch von anderen. Auch wirklich mal mit Leuten drüber sprechen, was sie für Erfahrungen mit Freunden gemacht haben, was sie am meisten verletzt hat, wie sich's für sie, also wirklich eine Art, also das als wie eine Art Forschungsgebiet, also und Forschungsreihe zu sehen, die Beziehungen von Menschen. Und es gibt immer wieder Überschneidungen und es gibt immer wieder Ähnlichkeiten. Und ich glaube, dass man auf diese Art zum Fundament von Beziehungen vordringt und dann kann man die Kleinigkeiten und das Individuelle dann über die einzelnen Figuren und ihre Eigenarten und Eigenschaften mit reinbringen. Ich hoffe, dass das jetzt soweit Sinn ergeben hat, dass ihr was damit anfangen könnt. Bin gespannt. Vielleicht setzt ihr euch einfach mal hin und nehmt die Figuren, die ihr schon habt, sofern ihr welche habt, und setzt die in Konstellation miteinander und überlegt dann, was könnte es da für Anspannungen, für Überschneidungen, für Gegensätze, was könnte es da geben? Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet dann merken, was sich richtig anfühlt. Das hat was von so einem Puzzle, es wird klicken. Damit sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, ihr könnt was für euch mitnehmen. Das war eine weitere Folge von Mein Senf zum Schreiben. Mein Name ist Anne Freitag und das ist mein Schreibpodcast. Egal, wann ihr das hier hört, ich wünsche euch einen guten Morgen, einen guten Mittag, einen guten Abend und eine gute Nacht. Tschüss.